Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nicolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Wir haben wieder einen Gast bei uns und diesmal ist es niemand anderes als Marcel Rütten von dem Blog HR for Good. Und Marcel ist Experte, Autor und wie gesagt Blogautor im Bereich HR, Talent Acquisition, aber auch HR Digitalisierung. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, deswegen gebe ich gleich weiter an meinen Gast. Marcel, stell dich doch ganz kurz gerne vor, was machst du und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung, Jonas, dass ich hier sein darf. Um mich vorzustellen, muss ich tatsächlich, ich will nicht sagen, ein bisschen weiter ausholen, aber es wird ein wilder Ritt sozusagen, weil ich mache nämlich ganz, ganz viele Dinge im Recruiting. Auf der einen Seite muss ich dazu sagen, ich war bis letztes Jahr, die letzten 10, 15 Jahre selbst immer Corporate-Vertreter, das heißt in den letzten paar Jahren, insbesondere dann in der Funktion als Global Director Talent Acquisition und Employer Branding. Das heißt, ich habe in Konzernen die Personalgewinnung international geleitet und durfte aber über die letzten Jahre schon ganz, ganz viele andere Sachen machen. Ne? Du hast gerade schon im Blog erwähnt, das heißt, ich habe vieles, was mich so im Arbeitsalltag beschäftigt hat, schon seit vielen Jahren immer im Blog auch verwertet oder verarbeitet. Habe das ein oder andere Buch geschrieben, zuletzt jetzt das Buch Recruiting Analytics, das dieses Jahr rausgekommen ist. Ich berate Unternehmen aktuell oder seit vielen Jahren auch schon zum Thema Talent Acquisition, also wie baue ich eine professionelle Talent Acquisition Organisation auf, welche technische Infrastruktur brauche ich, welche Kompetenzen brauchen meine Leute, wie müssen die Prozesse ausgerichtet und all solche Themen. Und zu guter Letzt mache ich auch noch die Schicht im Schacht, das ist eine Recruiting-Konferenz, die einmal im Jahr im Ruhrgebiet stattfindet, wo eben über 500 Experten aus dem ganzen Dachraum nach Duisburg ins Ruhrgebiet kommen und da eben über das nächste Level im Recruiting sprechen. Und dazu gehört auch noch ein Podcast-Format, ein TV-Format, ein Afterwork-Event und sowas. Das gehört alles mit zur Schicht im Schacht. So. Ich glaube, das sollte in Kürze reichen, um so ein bisschen meinen Arbeitsalltag zu beschreiben.
Perfekt. Ja, vielen lieben Dank. Also man sieht, Marcel hat schon einiges an Erfahrung sammeln dürfen im Bereich Recruiting, aber auch generell HR, Employer Branding. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch auch in unseren ersten Themenblock rein, nämlich Employer Branding. Und hier, sage ich mal, ein bisschen weite Frage zu Beginn. Was macht deiner Meinung nach einen erstklassigen Arbeitgeber eigentlich so richtig aus?
Das ist relativ einfach zu beantworten, nämlich immer dann, wenn er ehrlich mit sich und mit seinen MitarbeiterInnen und mit den KandidatInnen ist, weil das wird sich letztlich sofort bezahlt machen. Ne? Wenn die Menschen merken, aha, die Intentionen, die da sind, die Maßnahmen, die da sind, das sind alles Maßnahmen, die ein echtes Interesse zeigen, die auch nicht geschönt sind, dann sind das alles Punkte, die Leute, sehr wertschätzen und dann am Ende des Tages sich auch fürs Unternehmen bezahlt macht.
Okay, das heißt praktisch, das Thema Authentizität ist extrem wichtig. Letztendlich gibt es ja zwei Blöcke, sag ich mal, im Employer Branding, die häufig genannt werden. Also auf der einen Seite, um besser zu rekrutieren, auf der anderen Seite, um den Mitarbeiter besser zu binden. Hast du da vielleicht konkrete Tipps auch, die, ja, sag ich mal, aus deiner Sicht viele Unternehmen vielleicht noch nicht so perfekt umsetzen, um sozusagen noch attraktiver zu werden?
Ja, erstmal ist es ja tatsächlich genau diese beiden Funktionen von Employer Branding zu erkennen. Ne? Dass Employer Branding nicht gleichzusetzen ist mit Personalmarketing und wir uns ausschließlich darüber Gedanken machen, wie die schicken Bildchen bei potenziellen Kandidatinnen performen, sondern dass wir uns Gedanken darüber machen, wie können wir ausreichend Aufmerksamkeit bei der gewünschten Zielgruppe schaffen, die dann im besten Fall auch noch motiviert genug ist, sich dann bei uns zu bewerben. Und das nicht nur kurzfristig, um mal eben schnell eine Stelle zu besetzen, sondern eben so strategisch aufgesetzt und nachhaltig aufgesetzt, dass das auch noch in vielen, vielen Jahren nachwirkt. Und auf der anderen Seite hast du eben die zweite Funktion vom Employer Branding, nämlich die Mitarbeiterbindung. Und da muss man sich immer vor Augen halten, dass es im Grunde genommen zwei Stränge gibt. Einen, den du aktiv beeinflussen kannst, indem du als Arbeitgeber Maßnahmen schaffst oder Rahmenbedingungen schaffst, dass Menschen sich wohlfühlen bei dir, ne? Dass alle Zufriedenheitsfaktoren, so wie flexible Arbeitszeiten, Work-Life-Balance, das Thema Gehalt, Führung und. Also, dass alle diese Dimensionen im positiven Sinne abgearbeitet werden. Auf der anderen Seite kommt aber im Employer Branding auf der Mitarbeiterbindungsseite ein Faktor hinzu, den kannst du nicht direkt steuern. Das ist die Identifikation mit dem Unternehmen, mit der Marke. Und das ist was, was eben erst Stück für Stück wachsen muss und darf und eben von den Mitarbeitern auskommt und nicht, weil da jemand in HR sitzt und sagt, hör mal, könnt ihr euch mal mit dem Unternehmen hier identifizieren? Das funktioniert natürlich nicht.
Ja, das ist natürlich ein super spannender Punkt und du hattest ja auch selber gesagt, dass du viel Erfahrung in der Corporate-Welt sammeln durftest. Wir betreuen da vor allen Dingen auch mittelständische Unternehmen in der Größe, sage ich mal, zwischen 100 bis 250 Mitarbeiter. Und dort merken wir immer mal wieder, dass das Thema Employer Branding vielleicht so ein bisschen komisch angeguckt wird. Das ist so ein englischer Begriff. Was bedeutet das jetzt konkret und so weiter? Häufig sind da auch hohe Kosten mit verbunden, glauben zumindest viele Unternehmen im Mittelstand. Daher die Frage, sollten sich oder können sich aus deiner Sicht mittelständische Unternehmen eigentlich so ein richtiges Employer Branding überhaupt leisten? Oder ist das eher was für Konzerne?
Mittelstand gedacht ist, selbst auch für kleine, also noch kleinere Unternehmen, nicht nur mittelständische. Die Frage ist viel eher, kann man sich's leisten, es nicht zu tun? Ja? Die Frage ist halt, wie intensiv betreibe ich das aktiv? Aber es fängt ja damit an, dass ich erstmal eine Ist-Analyse betreibe, um zu schauen, naja, was haben wir eigentlich aktuell so an Assets, beziehungsweise wofür stehen wir eigentlich? Was macht uns unverwechselbar? Was macht uns oder wie sehen uns Kandidaten und Mitarbeiter? Für welche Werte stehen wir? Das sind ja alles Dinge, für die brauche ich keine 100.000 Euro, um sie herauszufinden, sondern da muss ich mich einmal hinsetzen und mir Gedanken machen und eben mit den relevanten Personen in meinem Unternehmen sprechen, wie sie das sehen, um auf ein Gesamtbild zu kommen. Wenn ich als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin da sitze und sage so, ich möchte jetzt, dass ihr alle so und so tickt, ja, das wird vermutlich nicht funktionieren, weil so eine Organisationskultur, und das ist ja das wesentliche Element der im Employer Branding, die besteht eben aus jedem einzelnen Organisationsmitglied. Ja? So, und deswegen sollte ich natürlich auch alle mit einbeziehen. Diese Angst, dass das dann hinterher sehr teuer sein kann, das ist ja eher die Operationalisierung dessen, was ich vielleicht hinterher im Personalmarketing machen muss. Und die Frage danach, wie teuer es wird, hängt ja davon ab, was ist denn mein Ziel? Also wo will ich denn überhaupt hin? Na, habe ich ein starkes Wachstum vor mir? Möchte ich mit 150 Mitarbeitern demnächst auf 600 anwachsen? Ja klar, dann wird's teuer, weil ich muss extrem in Aufmerksamkeit investieren, dass mich überhaupt so viele Leute wahrnehmen, dass ich eben viermal so groß werde, wie ich vorher war. So, von daher hängt das ein Stück weit von der Zielsetzung ab. Wenn ich aber grundsätzlich zum Ziel habe, gar nicht so viele neue Mitarbeiter zu finden, sondern einfach nur die Mitarbeiter zu binden, die ich schon aktuell bei mir beschäftigt habe, dann muss das nicht teuer sein, flexible Arbeitszeitmodelle zum Beispiel einzuführen oder noch stärker zu individualisieren oder differenzieren. Das kostet ja erstmal nicht so viel Geld. So, das heißt, das ist keine Frage von Unternehmensgröße, sondern eher von Wille und Umsetzungsstärke. Und da ist eigentlich der Vorteil von kleineren und mittelständischen Unternehmen, die Übersetzung, also quasi die Schnelligkeit von dem, was ich mir so konzeptionell überlege, hin zu dem wirklich dann Go Live zu haben oder dann sichtbar für die Mitarbeiter umgesetzt zu haben, das ist doch in einem kleinen Unternehmen viel, viel schneller und direkter möglich. Das heißt, ich habe im Zweifel sogar einen Geschwindigkeitsvorteil.
Mhm. Ja, ich sehe das tatsächlich auch ähnlich, so wie du, dass da, glaube ich, die Hürde einfach sehr hoch ist, in den Köpfen vor allen Dingen auch teilweise bei den Mittelständlern. Ja, ja, dass sie sozusagen sich vielleicht selber auch überlegen, was genau ist da jetzt konkret mit gemeint und die wissen nicht genau, wie sie vorgehen sollen, wissen die Anhaltspunkte nicht. Und dementsprechend glaube ich, dass da auch ein Wandel passieren sollte. Aber so wie du gesagt hast, eben im Hinblick darauf, was will ich erreichen von meinem Ziel. Ne? Gerade wenn ein Unternehmen viel Fluktuation hat, weil gewisse Missstände einfach da sind, dann macht das natürlich extrem Sinn, daran zu arbeiten, die Mitarbeiterbindung zu erhöhen. Oder wenn man eben viel wachsen möchte in Zukunft.
Im Zweifel ist es vielleicht unangenehm, ne? Weil ich Dinge herausfinde in meiner Analyse, die mir vielleicht als Geschäftsführer gar nicht schmecken, ja? Die sich vielleicht anders entwickelt haben, als ich sie mir auf dem Reißbrett überlegt habe. Und das führt dann letztlich dazu, dass ich mich selbst auch hier und da vielleicht anpassen oder verändern muss.
Hast du denn vielleicht konkret auch nochmal, kommt mir gerade der Gedanke, Tipps dafür? Ich sag mal, du hattest vorhin auch gesagt, flexible Arbeitszeiten, dass man sich das eben auch analysieren sollte mit einer Ist-Analyse. Wie sieht's da im Unternehmen aus? Was kann ich noch verbessern? Jetzt haben ja viele Produktionsunternehmen einfach das Problem, die Linien sind halt da und die müssen betrieben werden, auch zu, sag ich mal, unattraktiven Arbeitszeiten. Hattest du da vielleicht schon konkret auch mal Fälle, wo du das beraten konntest, und hast du da vielleicht Tipps, was man dann sonst gegebenenfalls machen kann, wenn man solche Themen nicht berühren kann?
Naja, die Frage nach der Attraktivität eines Arbeitgebers stellt sich ja nicht danach, ob ich Leute habe, die am Band arbeiten oder nicht. Also, weil selbst oder auch Arbeitgeber, die einen starken Anteil von gewerblichen Mitarbeitern haben, sind ja attraktive Arbeitgeber. Also es ist keine Frage von White oder Blue Collar, um es in der Fachsprache zu sagen, sondern sich einfach hinzusetzen quasi und einzelne Faktoren, da gibt es im Internet massenhaft Checklisten, wo ich mal einfach so die Faktoren durchgehen kann und bewerten kann, was so für mich relevant ist oder was ich zu bieten habe sozusagen. Da werde ich quasi allein mit dieser Analyse, wenn ich mich einfach nur hinsetze und mal aufschreibe, was ich so zu bieten habe, dann werde ich am Ende des Tages ganz schön viel aufs Papier gebracht haben. Und was viele, und das sind eben so, ich will nicht sagen schlummernde Riesen, aber da ist extrem viel Potenzial, weil viele dieser Unternehmen schaffen es nämlich gar nicht, das zu kommunizieren, was sie eigentlich anbieten. Sie bieten total viele tolle Sachen an, aber schaffen es eben nicht zu kommunizieren. Im Zweifel weder bei den eigenen Mitarbeitern noch bei Kandidaten. Und deswegen wäre das vielleicht schon mal so ein wirklich einfacher, kostenfreier Tipp: hinsetzen, aufschreiben und hinterher gucken, was ich kommunizieren will.
Okay, super. Vielen lieben Dank erstmal für den Tipp auch. Kommen wir mal vom Thema Employer Branding ein bisschen weiter in, sage ich mal, das Thema Recruiting, Talent Acquisition. Da gibt es ja aktuell auch einen Trend, sage ich mal, dahin, und den haben wir sozusagen auch schon seit 5 Jahren bei uns, dass man Methoden aus dem Online-Marketing nutzt, um eben an die wenigen Fachkräfte noch zu kommen, die da draußen im Markt sind, oder gerade auch diese latent suchenden, wechselbereiten Leute, die eigentlich schon in einem Beruf sind. Wie oder welche Methoden lassen sich vielleicht noch auf das Recruiting münzen aus dem Online-Marketing? Hast du da vielleicht noch weitere Themen?
Ja, da lässt sich eine ganze Menge übertragen. Das hat ja so grob, ich sag mal, Ende der Nullerjahre, Anfang der 10er Jahre angefangen, als das Recruiting digital wurde. Also als es digital wurde, sich zu bewerben. Da haben Bewerbermanagementsysteme Einzug gehalten und die Jobbörsen wurden immer größer online und weniger im Print. So, und da hat das so ein Stück weit angefangen, dass man eben sich überlegt hat, naja, wir haben hier ein feststehendes Produkt, nämlich eine Stellenausschreibung, die ist immer irgendwie gleich aufgebaut, also zumindest so teilstrukturiert. Und das ist ein gelerntes Produkt, was Kandidaten auch kennen. Also von daher kann man da durchaus Logiken anwenden, die aus dem Online-Marketing kommen. Das fängt mit so einer typischen Funnel-Logik an, ne? Also das klassische AIDA-Prinzip, du schaffst irgendwie Aufmerksamkeit über eine Werbeanzeige, völlig egal, in welcher Form sie daherkommt, out of home oder online, log sie sozusagen auf deine Karriereseite, sie klicken auf den Stellenmarkt, dann auf die Stellenausschreibung, dann ins Bewerbungsformular, und im besten Fall schließen sie dann hinterher die Interaktion ab. Also sie bewerben sich, und das ist am Ende des Tages erstmal die gleiche Logik wie im Online-Marketing auch. Aber drumherum kannst du halt super viel analysieren und dich eben an Methoden aus dem Online-Marketing bedienen. Und was ich da immer super spannend finde, gerade auch so in dem Kontext oder in der Phase der Awareness, also dann, wenn du Aufmerksamkeit schaffen willst, zum Beispiel Social Listening Tools zu nutzen. Also wirklich zu schauen, okay, wo und in welchen Kanälen sprechen denn Kandidaten über mich oder über meine Arbeitgebermarke im Kontext eines Jobs oder im Kontext einer Bewerbung, die sie vielleicht abgeschickt haben, oder im Kontext einer Anzeige, die ich rausgehauen habe. Und also für die HörerInnen, die nicht wissen, was Social Listening ist, mit solchen Tools kann man jede Erwähnung einer Brand im Netz aufspüren und quasi als Resultat ausgeben lassen und gleichzeitig das Sentiment bewerten, also quasi bewerten lassen, ob die Aussage positiv, neutral oder negativ getroffen wurde. So, und wenn sich jetzt zum Beispiel ein Kandidat beschwert, irgendwie, ich habe seit 3 Wochen keine Rückmeldung auf meine Bewerbung bekommen, hat aber quasi die Firma nicht markiert, dann bekommt man es im ersten Moment ja gar nicht mit. Es sei denn, man nutzt eben genau solche Tools, dann bekommt man es nämlich mit und kann sofort darauf reagieren. Und das Erste, was ich ja dann mache, ist zu gucken, okay, hat er wirklich seit 3 Wochen keine Rückmeldung bekommen? Ja, dann kann ich meine eigenen Prozesse sofort überprüfen und untersuchen und im Zweifel dann auch direkt transparent, öffentlich kommunizieren, dass der Fehler in dem Fall vielleicht bei uns lag und wir daran arbeiten, uns so schnell wie möglich zu melden oder dem Kandidaten sagen, wir haben dir vor 2 Wochen schon Bescheid gesagt, vielleicht liegt es im Spam-Ordner, whatever, ne? Spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber diese Social Listening Tools sind eine super Möglichkeit oder eine super Methode aus dem Online-Marketing, da wirklich nochmal hinzuschauen, wo und wie die Zielgruppe kommuniziert. Eine andere Methode, die ich super gerne nutze aus dem Online-Marketing, sind sogenannte SEO-Tools, also Tools zur Suchmaschinenoptimierung. Die helfen zum Beispiel dabei, die Karriereseite besser aufzubauen. Also, dass die Überschriftenstruktur richtig ist, dass die Links richtig gesetzt sind, dass bestimmte Keywords dort vorkommen, um einfach die organische Platzierung der eigenen Webseite in den Suchmaschinen höher zu platzieren, weil das letztlich der Punkt ist, wo jede Jobsuche anfängt. Also bei Google oder in der Suchmaschine sozusagen.
Okay, super spannend. Also diese beiden Themen finde ich auch super hilfreich, denke ich, für die Unternehmen, um einerseits halt auch zu verstehen, okay, wie werden sie wahrgenommen? Auf der anderen Seite, was kann man da noch optimieren? Letztendlich verändert sich dadurch allerdings auch ein bisschen aus meiner Sicht ja die Rolle der klassischen HR. Siehst du da auch einen aktuellen Trend, dass es mehr dahin geht, dass die Kompetenzen sich erweitern müssen, dass eben genau diese Online-Marketing-Kompetenzen, die vielleicht eher oder bei vielen Unternehmen noch im Marketing vorhanden sind oder gerade erst aufgebaut werden, dass die jetzt eigentlich auch schon heute lieber in die HR mit rüberkommen sollten?
Absolut. Also der Punkt ist ja der, dass typische Profile in HR sehen so aus, dass sie aus dem Arbeitsrecht kommen oder Wirtschaftspsychologie. Ne? Und woher sollen solche Leute von Haus aus mitbekommen haben, wie man eine Karriereseite aufbaut, wie man Stellenausschreibung textet. Das sind ja keine Redakteure. Jetzt müssen Redakteure auch keine Arbeitsverträge schreiben, das ist ganz klar. Aber diese Kompetenzen, die man eben braucht, die sind heute deutlich vielfältiger als noch vor wenigen Jahren. Und deswegen finde ich es immer schwieriger, HR-Generalisten oder ausschließlich HR-Generalisten im eigenen Team zu haben, die dann irgendwie alles ein bisschen machen, ja, aber nichts richtig, die dann noch gleichzeitig Compensation Benefits machen, also alles rund um Gehaltsstrukturen, die dann vielleicht noch für die Personalentwicklung zuständig sind. Das kann nicht funktionieren. Ne? Und selbst in dezidierten Recruiting-Teams ist es so, dass ich da auch einen ausgewogenen Mix an Kompetenzen bei meinen Leuten brauche und eben genau auch dahin gucken muss, mehr Marketing-Kompetenzen, mehr Online-Kompetenzen reinzuholen, viel zahlengetriebener, viel datengesteuerter Kompetenzen zu selektieren, um dann eben ein sehr breit aufgestelltes Team zu haben.
Okay, du hattest vorhin jetzt auch dieses Social Listening genannt und wie man sozusagen da erfahren kann, wie der Kandidat gewisse, ja, Meinung hat zum Unternehmen. Dort ist das Beispiel gebracht, dass ein Kandidat sich zum Beispiel beschwert, dass seine Bewerbung seit 2 Wochen nicht bearbeitet wird. Das Ganze spielt dann das Thema Candidate Experience auch mit rein. Also praktisch, wie erlebt der Kandidat den Weg bis zur Einstellung und vielleicht sogar noch darüber hinaus? Und da wollte ich dich einfach gerne mal fragen, was ist denn aus deiner Sicht eine optimale Candidate Experience? Was muss man eigentlich dafür gewährleisten, dass der Kandidat auch sagt, das Unternehmen zeigt seine Wertschätzung mir gegenüber.
Also eine erfolgreiche Candidate Experience zeichnet sich für mich insbesondere dadurch aus, dass sie konsistent ist. Das heißt, je nach Phase, wo sich jemand entlang der Candidate Journey befindet, also von dem Zeitpunkt, ich sehe erstmalig irgendein Produkt des Unternehmens, also Jobprodukt meine ich damit, nicht ein Verkaufsprodukt, bis hin zu, ich gucke mir die Karriereseite an, ich gucke mir die Social-Media-Kanäle an, ich fülle das Bewerbungsformular aus, werde zum Interview eingeladen und. Das sind ja alles Touchpoints während der Candidate-Journey. Und ich muss halt insofern darauf achten, dass sie konsistent ist, dass ich nicht Versprechungen mache oder an einem Punkt überpositiv bin, und dann auf einmal hinterher nicht mehr liefern kann. Also gehen wir davon aus, irgendwie ich hatte ein ganz tolles Telefonat oder ein ganz tolles Interview mit einer mit einem sehr begeisternden Recruiter und dann lerne ich irgendwie in einem zweiten Interview die Hiring Managerin kennen und da passt dann irgendwie nichts mehr, ne? Das funktioniert dann nicht. Oder es findet im Video-Interview statt. Oder, nee, anderes Beispiel nehmen wir. Auf der Karriereseite steht ganz glanzvoll irgendwie, wir sind super wertschätzend und respektvoll und so. Und dann sitzt du in einem Interview als Kandidat, in einem Video-Interview und dann guckt vielleicht die Person, die das Interview mit dir hält, die ganze Zeit auf dem zweiten Bildschirm, weil sie nur irgendwie E-Mails bearbeitet oder sich in einem anderen Chat befindet. Das hat nichts mit den Werten zu tun, die dann auf der Karriereseite proklamiert werden. Ne? Oder wenn ich irgendwie total begeisternden Recruiter habe, der unbedingt an mir rumbaggert und mich unbedingt haben will, ich dann aber hinterher gar nicht mit der Person verhandeln kann oder darf, weil sie überhaupt nicht die Kompetenzen dafür hat, die dann sagt, ja, da musst du dann mit dem HR-Business-Partner sprechen, weil der wird dann mit dir die Vertragsinhalte besprechen. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, also es ist nicht konsistent. Man kann sich das so ein Stück weit auch vorstellen wie so ein Besuch bei IKEA. Ja, du gehst mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner quasi den vorgesehenen Weg bei IKEA durch. Du hast alle Zeit der Welt. Du wirst durch Musik beschallt. Düfte sind super. Ja, du kriegst jeden Bereich mit und irgendwann biegst du dann zur Kasse ab. Und die Kasse ist total voll, ja. Und du hast das Gefühl, die Kasse ist nicht richtig gut besetzt, deswegen ist sie voll. So. Und am Ende des Tages würdest du dein gesamtes Einkaufserlebnis als negativ bewerten, weil nur ein einziger Touchpoint nicht gut funktioniert hat. Dasselbe ist eben auch bei der Candidate Experience. Das heißt, ich kann nicht sagen, aber ich habe doch ein ganz tolles Bewerbungsformular, wenn ich mich hinterher im Interview verhalte wie die Axt im Wald. Mhm. Ja, also, das muss quasi an allen Ecken und Enden passen. Und deswegen sage ich, das sollte unbedingt konsistent aufgesetzt sein.
Ja, vor allen Dingen, da Menschen ja vor allen Dingen die negativen Erlebnisse besonders prägnant sich einprägen gegenüber den positiven.
Geh mal davon aus, da meldet sich jemand nicht mehr, nachdem du dich beworben hast. Du wirst dich niemals mehr im Leben wieder da bewerben, weil du weißt, ich habe keine Rückmeldung bekommen. Und genau das wirst du auch in deinem Netzwerk widerspiegeln. Wenn dich einer fragt, welche Meinung du zu dem und dem Unternehmen hast, dann wirst du sofort sagen, da habe ich mich mal beworben, habe nie eine Rückmeldung bekommen.
Ja klar, das ist natürlich dann auch negative Reputation. Teilweise merken wir das auch sehr häufig im Mittelstand, dass wirklich gewisse Firmen in ihrer Region einfach, glaube ich, so einen unterschwellig schlechten Ruf haben und dementsprechend auch signifikant weniger Bewerbung erhalten als andere Unternehmen. Ich denke, dass wir da häufig auch immer erst daran arbeiten müssen, dass eben der Ruf besser wird. Und ein wichtiger Teil davon ist eben, wie seid ihr mit euren Kandidaten früher umgegangen? Und dahingehend nochmal eine Frage, wie kann ich das denn als Unternehmen eigentlich herausfinden, ob ich eine gute Candidate Experience habe? Hast du da einen Tipp? Sollte man sich einfach mal als Geschäftsführer selber bewerben in seinem Unternehmen unter anderem Namen oder gibt es da eine
andere? Also ich bin jetzt nicht so ein Freund von Undercover-Boss, aber man sollte sich durchaus mal bei sich selbst bewerben, ob das jetzt der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sein muss, einmal dahingestellt. Aber grundsätzlich mal den eigenen Prozess zu überprüfen und nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert, macht durchaus Sinn. Auf der anderen Seite ist das zentrale Stichwort hier natürlich Recruiting Analytics. Das heißt, ich muss mir alle möglichen Daten, die mir zur Verfügung stehen, analysieren, um zu schauen, wie bewerten Kandidaten meine aktuelle Candidate Experience. Ja, das heißt, ich kann mir die Daten aus dem Web-Analyse-System, also alles rund um meine Karriereseite, angucken. Ich kann mir die Daten im Bewerbermanagement-System angucken. Ich kann Befragungen starten bei Kandidaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihrer Candidate Journey. Also wenn ich natürlich Kandidaten direkt nach ihrer Absage frage, dann gibt es signifikant schlechtere Ergebnisse, als wenn ich sie kurz vor dem ersten Interview befrage. Das ist völlig klar. Aber ich kann mir natürlich im Zeitverlauf angucken, ob dieser Wert nach oben oder unten gegangen ist, also wie der Trend da aussieht in der Bewertung. Und all solche Punkte führen eben dazu, dass ich ein Gesamtbild habe über jeden Touchpoint, über jeden Berührungspunkt, den Kandidaten zu haben, um dann hinterher auf ein Gesamtbild zu kommen. Und dann kann ich mir eben die Performance jedes einzelnen Touchpoints angucken und dann hinterher bewerten. Auch da, ne? Ich brauche keine teuren Systeme, die irgendwie 3 Jahre brauchen, bis sie eingeführt sind, sondern das sind einfachste Bordmittel, die nahezu in jedem Unternehmen schon vorhanden sind, weil wenn ich zum Beispiel Online-Marketing betreibe oder einen Webshop habe, dann habe ich auf jeden Fall Google Analytics oder Matomo oder sowas mit drin. Wenn ich ein bisschen mehr Volumen an Bewerbungen erhalte, dann habe ich auch ein Bewerbermanagementsystem, wo ich solche Zahlen rausziehen kann. In den Backends der Social-Media-Kanäle habe ich einen ganzen Haufen Informationen, die ich mir rausziehen kann. Also es gibt überall Datenquellen, die mir helfen, eben da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Jetzt hattest du gerade auch gesagt, Data-Driven Recruiting praktisch, das ist ja auch ein Thema, worüber wir nochmal sprechen wollten, das wollte ich direkt mal aufknüpfen, sprich also die Sichtbarmachung verschiedener Touchpoints über Daten. Was genau verstehst du sonst noch unter dem Begriff und was, sage ich mal, sind da vielleicht auch besonders wichtige Daten einfach oder hast du aus deiner Erfahrung schon erkennen können, die dann auch wirklich die Leute, die Entscheider dann in der HR voranbringen konnten bei ihren Entscheidungen?
Ja, bei einem data-driven Ansatz im Bereich Talent Acquisition oder im Recruiting geht es darum, wirklich ein ganzheitliches Bild aufzubauen, wie Entscheidungen im Recruiting getroffen werden. Das heißt, du kannst nicht hingehen und sagen, wir richten jetzt unsere Stellenausschreibung, unsere Karriereseite und sowas, alles datengetrieben aus und dann kommt es zum Interview und dann sitzt da ein Hiring Manager, der sagt, also irgendwie, nee, also nach 3 Minuten hat er erkannt, das wird nichts, ja. Oder stellt irgendwelchen komischen Fragen, die eignungsdiagnostisch, ich will nicht sagen lächerlich, aber zumindest mal nicht mal ansatzweise standhaft sind. So, dann passt das einfach nicht. Ja, dann ist das kein ganzheitlicher, datengetriebener Ansatz, sondern wirklich evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir das Beispiel Stellenausschreibung. Wenn jetzt du aufgrund der Zahlen, die du aus dem Performance Marketing hast, siehst, welche Kanäle für welche Jobfamilien, in welcher Region zu einem bestimmten Zeitpunkt besser funktionieren, dann kannst du daraus eine Ableitung treffen, welche Kanäle du vermutlich für die nächste Stellenausschreibung in dieser Region, für diese Jobfamilie zu diesem Zeitpunkt nutzen wirst. Wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber der Kanal hat nie funktioniert, lass mal das nehmen, was wir immer genommen haben, was übrigens auch vielleicht gar nicht so gut funktioniert hat, dann kann das nicht sein, dass du die Entscheidung nur deswegen triffst, weil jemand in der Hierarchie vielleicht höher steht oder gerade das Budget verantwortet, sondern da musst du halt evidenzbasiert reingehen und sagen, nee, lass uns doch mal gucken, was die Zahlen sagen. Ja, wie haben denn die Stellen in den letzten Wochen performt? Weil eins ist ja klar, niemand hat unendliches Budget zur Verfügung und deswegen ist es umso wichtiger hinzuschauen, welche Daten geben mir eine oder die bestmögliche Prognose darüber, dass ich A, die Stelle besetzt kriege und B, dass die Person, die dann für die Stelle eingestellt wurde, auch den größtmöglichen Erfolg hinterher im Job hat.
Da sprichst du auf jeden Fall ein interessantes Thema an. Das hatte ich nämlich vor kurzem auch wieder ein Beispiel, wo wir einen Kunden betreuen durften, auch im Performance-Marketing. Und eine große Stärke davon ist ja wirklich diese Sichtbarkeit, sage ich mal, oder die Zahlen und Daten, die man sammeln kann, zumindest, wie du ja gesagt hast, für eine Stellenausschreibung in der Region oder, sage ich mal, Stellenfamilie. Mhm. Und da war auch ziemlicher Erfolg mit verbunden. Nichtsdestotrotz haben sie sozusagen dann die nächste Stelle wieder über Stepstone machen wollen. Und die Entscheidung, warum das so war, war einfach nur, ja, der HR-Leiter möchte das jetzt einfach so machen.
Ja, das ist einfach unprofessionell. Also völlig egal jetzt welcher Kanal, ne, ob es Stepstone ist oder sonst welcher Kanal. Wenn ich so meine Entscheidung treffe, kann ich den Laden eigentlich auch zumachen. Ja? Also weil auf welcher Basis ist er getroffen worden? Weil es vielleicht früher mal funktioniert hat oder weil es irgendwie in einem anderen Unternehmen, in einer anderen Umgebung mal funktioniert hat, kann nicht die Grundlage sein.
Mhm. Was würdest du denn raten, jemanden, der sagt, ich finde das Thema super spannend, Data-Driven Recruiting, ich möchte das mal so langsam peu à peu im Unternehmen umsetzen, wo sind da so die ersten Anhaltspunkte, wo kann man sich dazu informieren, was auch ja, wichtige Schritte sind, weil letztendlich muss man die Daten ja auch sammeln und häufig ist es ja so, nur wenn die Datenqualität gut ist, können auch die Entscheidungen gut sein. Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
Also ich will jetzt keine Werbung machen, aber mein Buch Recruiting Analytics kaufen sind auf jeden Fall schon mal gut investierte 50 Euro, aber nee, das ist einfach ein Punkt, einfach die Hemmnis zu nehmen, ne? Nicht zu glauben, dass da irgendwie high sophisticated Prozesse hinterstehen, wo ich erstmal 20 Leute einstellen muss und 30 Systeme einführen, sondern man kann sich wirklich sehr schnell, sehr einfach diesem Thema widmen, Daten strukturiert im Recruiting zu Rate zu ziehen, weil die Daten da sind, sie sind einfach zugänglich, sie sind einfach interpretierbar. Ja, die Datenqualität muss überprüft werden. Wenn ich 2 Standorte habe und die Leute haben unterschiedliche Definitionen dazu, wie man ein bestimmtes Datum eingibt im System, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass ich unterschiedliche Datenqualitäten bekomme und im Zweifel die falsche Entscheidung treffe. Also von daher geht es auch darum, innerhalb des Teams dann zu synchronisieren, welches Verständnis man von bestimmten Kennzahlen hat, welches Verständnis man von bestimmten Prozessen auch hat, von einer bestimmten Prozessqualität, weil dann kann ich nämlich einen Mindeststandard setzen, zu sagen, wir möchten immer in so und so vielen Tagen bestimmte Stellen einer Jobfamilie besetzen. Ich bin weit weg davon, eine Time to Hire als Kennzahl zu nutzen, weil sie totaler Quatsch ist. weil sie einfach pauschal sagt, wir wollen so und so schnell sein, aber das muss man differenzieren. Ja, also pro Jobfamilie, pro Region, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob ich einen Controlling-Leiter in München suche oder einen Schweißer in Übach-Palenberg. So, da kann ich nicht das gleiche zeitliche Ziel ansetzen, macht überhaupt gar keinen Sinn. Oder ich kann bestimmte Kostenziele setzen, dass ich sage, bisher habe ich 2 Millionen im Jahr für Headhunter ausgegeben, das möchte ich reduzieren um 1,5 Millionen, aber davon möchte ich 500.000 einsetzen, um eine eigene Talent Acquisition Infrastruktur aufzubauen, indem ich mir kompetente Leute dazu hole, indem ich mir Systeme schaffe, die eben langfristig wirken und nicht wie bei einem Personalberater eben von der Hand in den Mund. Da habe ich eine Stelle bezahlt, viel budgetlos und im Zweifel haut die Person, die der Personalberater angeschleppt hat, nach einem halben Jahr wieder ab. Dann fange ich wieder von vorne an.
Ja, ich finde das Thema auf jeden Fall super spannend und ich denke mir gerade, dass es auch der richtige Schritt ist, in den die HR geht, dass man wirklich Daten sammelt, um evidenzbasiert auch Entscheidungen treffen zu können. In vielen Bereichen in den Unternehmen ist das ja schon eigentlich gang und gäbe. Also ich glaube, in jeder Marketingabteilung müssen die Leute ganz klar zeigen, wie ist der Return on Invest und so weiter. Mhm. Was bringen uns eigentlich die ganzen Maßnahmen? Jetzt sind wir schon so ziemlich am Abschluss. Ich habe trotzdem noch mal eine spannende Frage für uns, weil du ja neben dem Thema Recruiting Analytics, Talent Acquisition und Employer Branding auch das Thema HR-Digitalisierung hast. Und da habe ich ein sehr interessantes Zitat von dir auf deinem Blog gefunden. Und zwar hast du gesagt, im Bestfall existiert HR als explizite Funktion nicht mehr, sondern ist selbstverständlicher Bestandteil aller Funktionen in Organisationen. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, was genau meinst du damit und ja, welche Rolle spielt die HR deiner Meinung nach in der Zukunft?
Fairerweise muss man dazu sagen, dass das Zitat natürlich überspitzt ist. Und zwar soll es den Finger in die Wunde legen, HR-Bereiche aus dieser Romantik-Ecke und Esoterik-Ecke rauszuholen. Ne? Also wirklich immer zu sagen, ja, man muss auf sein Herz hören, man muss das Mindset der Leute irgendwie prüfen und so. Letztlich geht es darum, aufzuzeigen, welchen Anteil kann HR und explizit auch das Recruiting zum Business beitragen. Und ich habe das gerade schon versucht, so ein Stück mit dem Beispiel zu nennen, ne? Wenn die Headhunter-Kosten bisher irgendwie 2 Millionen betrugen, das dann zu überführen mittelfristig in eine gut funktionierende interne TA-Organisation, dann ist das ein Beitrag zum Business. Wenn ich schaffe, meine Stellen viel früher als bisher zu besetzen, qualitativ hochwertiger, dann hat das ja direkt zur Folge, dass ich Kosten reduziere, also habe sofort einen P&L-Effekt, ja, also einen Effekt auf meine Gewinn- und Verlustrechnung. Ich habe sofort einen Effekt auf die Performance der jeweiligen Teams. Ich kann sofort auch beeinflussen, wie viel Cash im Unternehmen gebunden wird, weil ich das Cash oder das Budget sonst benötige, um es irgendwie anderweitig auszugeben. Das sind alles Dinge, wo ich einen direkten Einfluss aufs Business habe. Und das lässt sich für viele oder wenn nicht sogar alle HR-Disziplinen übertragen. Und da fehlt mir ein Stück weit häufig noch so der Bezug dazu, wirklich Teil des Businesses zu sein und unternehmerisch genug zu denken.
Okay, dann vielen lieben Dank, Marcel, für das spannende Interview. Ich würde sagen, wenn du Lust hast, mehr von Marcel zu hören und mehr zu erfahren, dann kannst du auf jeden Fall mal auf seinem Blog vorbeischauen. Den verlinke ich auch nochmal hier in den Shownotes. Ansonsten, der heißt HR for Good und das for als 4 geschrieben.com. Oder wenn du gerne auch ihm noch zuhören möchtest bei weiteren spannenden Themen, hat er seine beiden Podcasts Clever und Smart und gerade auch den Schicht im Schacht Podcast, welcher besonderen Fokus eben auf das Thema HR legt. Und ansonsten alle weiteren wichtigen Informationen verlinke ich natürlich hier auch in den Shownotes. Auch nochmal einen Link zu dem Buch von Marcel, denn das finde ich auch sehr spannend, das Thema Recruiting Analytics. Ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder und ich bedanke mich, Marcel.
Danke, dass ich da sein durfte.
Mach's gut.